Liebe Freunde des Freien Geistes, der Freigeist ist ja ein humanistischer Podcast und ich will heute über eine humanistische Organisation berichten, die wahrscheinlich die wenigsten kennen. Die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur. Das wird ein Blick in die Geschichte. Die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur, die DGEK, wurde 1892 gegründet und war aktiv bis 1936. Sie hat sich dann zum Jahreswechsel 1936-37 selbst aufgelöst. Sie existiert also seit bald 90 Jahren nicht mehr und das ist natürlich der Hauptgrund, wieso sie den meisten überhaupt kein Begriff ist. Die DGEK ist schlicht in Vergessenheit geraten. Nun, warum will ich sie in Erinnerung rufen? Das hat zwei Gründe und einen Anlass. Der erste Grund ist, dass damals vernünftige Leute jahrelang ein Programm verfolgt haben, das es wert ist, dass man sich auch heute noch daran erinnert. Es sollten nämlich ethische Maßstäbe verbreitet werden und gelebt werden, die verträglich sind mit einem wissenschaftsbasierten Weltbild und mit einem aufgeklärten, emanzipierten Menschenbild. Und das ist ja heute noch oder vielleicht gerade wieder eine gesellschaftlich relevante Frage, ein relevantes Thema. Der zweite Grund ist, dass man auf Schritt und Tritt Vergleiche zu den heutigen Organisationen ziehen kann. Vor allem kann man fragen, wieso war damals eigentlich der Erfolg solcher Bestrebungen letztlich doch ganz begrenzt und wieso ist das heute vielleicht ähnlich? So idealistische Vereine, die mit großen Hoffnungen beginnen und dann nach Anfangserfolgen langsam an ihre Grenzen stoßen und zunehmend versanden und am Ende einschlafen, die gab es damals und die gibt es heute. Und der Anlass für dieses Thema ist, dass kürzlich ein Buch zur Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur erschienen ist, eine recht umfangreiche historische Studie im Alibri Verlag, mit dem Titel »Aus der Ethik eine Religion machen – der praktische Humanismus einer sozialliberalen Kulturbewegung«. Die Autoren sind Horst Groschop und Eckhard Müller, Kulturwissenschaftler der eine und Historiker der andere. Die beiden haben sich durch eine Menge Archivmaterial gewühlt, alte Briefe und Protokolle gelesen und die Zeitschrift der DGEK, die hieß schlicht »Ethische Kultur«, die haben sie ausgewertet und ja sozusagen den Forschungsstand zur DGEK dokumentiert und fortgeschrieben. Im Buch ist ein ausführliches Literaturverzeichnis enthalten und eine Auflistung der Archivquellen und außerdem ein Dokumentationsteil mit 13 Originaltexten aus der damaligen Zeit, die ja sozusagen das Ringen um ethische Kultur im O-Ton vorführen. Der Haupttitel des Buches muss erläutert werden, er ist ja etwas merkwürdig, aus der Ethik eine Religion machen. Was soll das heißen? Sind Ethik und Religion nicht auf ganz verschiedenen Ebenen anzusiedeln? Naja, das ist ein verkürztes Zitat, das man nur versteht, wenn man Religion in einem sehr breiten, in einem kulturellen Sinne versteht. Und dazu lese ich aus dem Vorwort bei Groschop und Müller, Seite 9. Es handelt sich sogar um die Kurzfassung eines Zitats des Soziologen Ferdinand Tönnies, eines Mitbegründers der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur, aus dem Jahre 1893. Wir wollen es einmal versuchen, aus der Ethik selber eine Religion zu machen, aus ihr ganz allein. Eine solche Absichtserklärung transportiert ein Verständnis von Religion, wie es den Zeitgenossen selbstverständlich schien, auch den meisten Akademikern. Der Begriff Religion erfasste nicht nur das Glaubenssystem im engeren Sinne, sondern auch dessen gesellschaftliche Daseinsweise, die abgeleiteten Wertvorstellungen und daraus begründeten Verhaltensnormen. Wer behauptete, nicht religiös zu sein, an sich damals schon schwer verständlich, stand außerhalb der Kultur, galt als kulturlos. Eine Mehrheit der Gründerinnen und Gründer behauptete aber öffentlich, Ethik solle die künftige Kultur prägen, sie ganz allein. Man könne Ethik nicht allein aus religiösen Quellen ableiten. Sie selbst zu einer Religion zu machen, schloss nun allerdings ein, Bedürfnisse zu befriedigen, die bisher von den Religionsgesellschaften abgedeckt wurden. Das betraf auch Rituale und Hilfepraktiken. Auf einige Rituale, so meinten einige, könne verzichtet werden. Es genüge, aus der Religion geistig auszutreten. Dass man selbst eine ethisch begründete Wohlfahrtspraxis aufbauen müsse, meinte eine Mehrheit, woraus sich eine praktische, konfessionenübergreifende Humanität entwickelte, mit einer Tendenz zum Humanismus. Eine Zeit lang herrschte sogar die Gewissheit, dass diese Projekte die Kraft entfalten können, eine gesellschaftliche ethische Kultur zu konstituieren. Die 1892 gegründete Gesellschaft wollte eine ethische Kultur, die Gesellschaft und Staat zunehmend prägt. Sie zielte auf einen Systemwandel. Soweit die Textstelle bei Groschop und Müller. Tja, das war also ein großer Anspruch, den man da verfolgt hat. Und die zugrunde liegende Ausgangswahrnehmung war damals, gar nicht so anders wie heute, die Inhalte der althergebrachten Religion überzeugen nicht mehr. Die Wertebildung und die Werteerziehung und ja eben auch die sozialen Funktionen der Religion müssen also künftig anders erfolgen. Vernunftbasiert, am Menschen orientiert, ohne Offenbarung und Jenseitsglauben, denn die Religion, naja, die Religion bringt es halt einfach nicht mehr. Dabei war die DGEK von Anfang an religiös und politisch neutral, hat sich jedenfalls so verstanden. Und ja, das ist bemerkenswert. Man war zwar kritisch gegenüber den autoritären Vorgaben und der nationalen Überheblichkeit im Kaiserreich. Das war ja das Deutsche Kaiserreich in der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Und ja, auch durch den preußischen Staat. Also man wollte sich nicht unterdrücken lassen. Aber man wollte sich mit keiner politischen Partei gemein machen, sondern eben integrativ wirken, sozusagen gesellschaftseinend. Insbesondere hat die Mehrheit in der DGEK auch die Klassenkampfparolen, die ja damals in der frühen Sozialdemokratie von August Bebel noch en vogue waren, abgelehnt. Also die DGEK war bürgerlich geprägt, könnte man sagen. Ja, und man wollte auch insofern religiös neutral sein, als Angehörige der Religionsgemeinschaften durchaus Mitglied werden konnten, wenn sie sich den Zielen der DGEK verbunden fühlten. Also wenn sie bereit waren, sich an Vernunft und Wissenschaft zu orientieren und an der Verbesserung der sozialen Verhältnisse mitzuarbeiten. Also es ging nicht in erster Linie um Religions- und Kirchenkritik, sondern es ging um das ethische Gemeinsame. Das hatte man im Blick, das wollte man verwirklichen und voranbringen. Wobei, naja, man könnte sagen, ein subjektiver Begründungspluralismus legitim war. Also wenn man zu denselben Werten gekommen ist, aber eben eine religiöse Prägung noch nicht ganz abgestreift hat, dann war das schon irgendwie okay. Gut, das war ein insofern eigenständiges Profil der DGEK. Denn andere Organisationen gab es ja schon, die offen religionskritisch waren, nämlich einerseits die freireligiösen Gemeinden seit den 1840er Jahren und andererseits auch den Freidenkerbund, den gab es auch schon seit 1881. Und dort war ja die weltanschauliche Identität stärker im Vordergrund, insbesondere die freireligiösen Gemeinden, die hatten sozusagen ein ja, weltanschauliches Verständnis, würde man heute sagen, das dann eben in direkter Konkurrenz zu religiösen Auffassungen, sodass man sich eben entscheiden muss, ob man den einen anhängt oder den anderen, gegeben war. Und das spielt auch in der Vorgeschichte der DGEK noch eine gewisse Rolle und wird von Groschop und Müller auch erwähnt. Nämlich es gab 1887 gegründet, also vor der DGEK, schon die Humanistische Gemeinde Berlin. Das ist deswegen interessant, weil da humanistisch schon im Namen ist und weil ja, es inhaltlich durchaus Bezüge gibt. Obwohl diese Humanistische Gemeinde Berlin sich sehr wohl weltanschaulich verstanden hat. Und naja, das lässt uns ein bisschen das Flair der Zeit nacherleben. Deswegen will ich zwei Textstellen kurz vorlesen. Das ist aus den Grundsätzen der Humanistischen Gemeinde Berlin von 1891, Punkt 2, der Humanismus als Naturalismus. Das denkbar höchste und vollkommenste Wesen überhaupt, von den meisten Religionen als Schöpfer der Welt gedacht und Gott genannt, ist für uns die schrankenlose, absolute Welt selbst, mit ihren mannigfaltigen Kräften und unveränderlichen Gesetzen in uns und außer uns. Dieses Allwesen ist in seiner Unbedingtheit nicht völlig zu begreifen, aber auch nicht völlig unbegreiflich, sondern mehr und mehr zu begreifen. Soweit diese Textstelle, das sind relativ lange Grundsätze, die sind im Dokumententeil bei Groschop und Müller auch abgedruckt. Ich lese noch eine andere Stelle, Seite 234. Die natürlichen innerlichen Hemmnisse zur Entwicklung der Vernunft sind zunächst die sinnlichen Triebe und sodann die seelischen Gefühle, mit denen die Vernunft lange und nur zu oft vergeblich um die Oberherrschaft kämpft. Der Sinnenmensch kennt eben nichts Besseres als den Sinnengenuss. Der Gefühlsmensch nichts Schöneres als die Gefühlsergötzung. Und der Verstandesmensch mit Goethe nichts Höheres als Vernunft und Wissenschaft. Die Religion als Gefühl wendet sich darum energisch gegen die sinnliche oder leibliche Seite des Lebens überhaupt und kämpft noch rücksichtsloser gegen die Vernunft als ihre gefährlichste Gegnerin. Der Humanismus dagegen gewährt der Sinnlichkeit wie dem Gefühl ihr Recht und ihre natur- und vernunftgemäße Pflege. Das ganze Leben muss eben gepflegt werden, wenn es höchste Entwicklung erlangen und voll beseligenden Genuss gewähren soll. Maß und Art dieses Genusses hat freilich die Vernunft zu bestimmen. Dabei ist aber wohl zu beachten, dass sich dieselbe nur zu leicht von den niedrigeren Mächten der Sinne und Gefühle bestechen und bestimmen lässt, weshalb auch derjenige, der sich als vollkräftiger Rationalist dünkt, über die Mahnung nachdenken mag: Werde nicht Sklave deiner Sinne, werde nicht der Narr deines Herzens, werde aber auch nicht der Betrogene deines Verstandes. Soweit diese ganz nette Textstelle, in der es sozusagen um den ganzen Menschen geht, wie beim Humanismus ja generell. Ja, wie kam es nun zur Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur? Es gab vorbereitende Sitzungen und Verständigungen zwischen einflussreichen Leuten. Die ganze Gesellschaft war getragen von wohlsituierten Bildungsbürgern, Professoren dabei, auch Bankiers, Rechtsanwälte, also man könnte sagen Honoratioren. Insbesondere am Anfang Wilhelm Förster, der Astronom und Direktor der Berliner Sternwarte, recht bekannt und einflussreich damals. Und es gab dann nach wenigen Jahren tatsächlich auch schon einen Richtungsstreit. Das bleibt dann nicht aus bei selbstständig denkenden Intellektuellen. Eine erste Richtungsentscheidung 1895 sozusagen gegen den Sozialismus. Der Philosoph Georg von Gesitzky in Berlin, damals auch bekannt, hatte eher sozialistische Gesellschaftsvorstellungen, und Friedrich Jodl, ebenfalls Philosoph, Ethiker, er hatte ein zweibändiges Buch zur Geschichte der Ethik verfasst, war Professor in Prag und hat dann 1896 einen Lehrstuhl in Wien bekommen. Es gibt den schönen Spruch, er hat die Aufklärung nach Wien gebracht. Der hat sozusagen ein zahmeres Konzept vertreten, nämlich eher ein sozialliberales Reformdenken. Und letztlich hat sich Jodl durchgesetzt in dieser Auseinandersetzung. Na gut, dann waren in der DGEK, das muss erwähnt werden, viele Juden engagiert. Das ist nachvollziehbar, denn die hatten naturgemäß ein Interesse daran, dass nicht das soziale Leben und die Wertebegründung ausschließlich christlich dominiert ist, sondern die waren natürlich interessiert daran, das ein Stück weit zu durchbrechen und einen breiteren integrativen Blick zu bekommen. Außerdem hatten sie damals, das wird in dem Buch auch schön herausgearbeitet, schon eine eigene Wertetradition im Hinblick auf Wohlfahrtspflege und soziales Bewusstsein. Und das wurde dann natürlich eingebracht in die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur. Außerdem gab es Vorbilder in USA und England. Felix Adler hatte in USA eine Society for Ethical Culture gegründet, schon 1876. Und daran hat man sich dann eben in Deutschland orientiert. In der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur waren auch zahlreiche Frauen aktiv. Es gab also personelle Bezüge zur frühen Frauenbewegung. Die konnten also auch gleich in Funktionen gewählt werden. Es ist natürlich aus heutiger Sicht trotzdem so, dass in den Protokollen dann halt steht Fräulein sowieso als Schriftführerin und so weiter. Ja, also dass der Vorsitz bei einer Frau gelandet wäre, das wäre damals auch in diesen Kreisen eher unwahrscheinlich gewesen. Aber immerhin, man hatte Gleichbehandlung und gleiche Rechte im Blick. Die DGEK hat Bildungsprojekte verfolgt, insbesondere wurden in mehreren Städten Lesehallen eröffnet, also öffentliche Bibliotheken, um eben Bildung zugänglich zu machen. Das war ein wichtiges Anliegen. Und es gab auch Sozialprojekte, Projekte gegenseitiger Hilfe. Also man hat sehr wohl gesehen, dass es soziale Ungleichheit gibt, dass Menschen in sozialen Notlagen sind, damals natürlich noch krasser als heute. Und es wurde insbesondere Beratung organisiert in Berlin, in der Großstadt Berlin, die ja auch mit ihren Hilfsmöglichkeiten vielleicht unübersichtlich war. Da gab es also dann eine zentrale Beratungsstelle, bei der man sich erkundigen konnte, wo man welche Hilfe erhalten kann. Es hat 1899 eine zweite Richtungsentscheidung gegeben, und zwar ausgehend von Ferdinand Tönnies, der vorhin schon mal erwähnt war, ein Soziologe, der dann später übrigens die Deutsche Gesellschaft für Soziologie gegründet hat und auch ihr Gründungspräsident war. Und der wollte eine stärkere, eine klarere Ausrichtung auf soziale Umgestaltung und soziale Projekte und hat sich dazu auch entsprechend kritisch geäußert. Nämlich 1899 hat man schon gesehen, dass das Wachstum der DGEK offensichtlich an Grenzen stößt. Und einem Protokoll ist folgende schöne Aussage zu entnehmen. Wiedergegeben im Buch auf Seite 140. Tönnies meldete sich nach dem Bericht über die Abteilungen zu Wort. Es müsse doch gesagt werden, dass das Wachstum der Gesellschaft ganz und gar unbefriedigend sei. Der Grund für den Mangel an Wachstum liege in einem organischen Fehler der Anlage. Man sei sich nicht klar, was man eigentlich wolle. Wenn die ethische Gesellschaft eine Vereinigung von Personen sei, die einen ethischen Zustand herbeiführen wollten, dann sei eine Auseinandersetzung mit den herrschenden Mächten, vor allem mit der Religion, nicht zu umgehen. Okay, und man hat also einen Zielkonflikt gesehen. Entweder will man tatsächlich die Ethik befördern und das eigenständig tun, auch ohne staatlich anerkannt zu sein, dann bekommt man auch keine großen Fördermittel und dann wird man nur sehr zurückhaltend einzelne Projekte verfolgen können. Oder aber, und das war das Anliegen von Tönnies, man versucht sich zu der zentralen Organisation für soziale Errungenschaften aufzuschwingen. Und dann muss man in die Gesamtgesellschaft hineinwirken, sich darauf konzentrieren und dann auch entsprechende Fördermittel anstreben. Und das wollte er. Aufgehängt war das an dem Antrag, die Gesellschaft umzubenennen in Verein für Sozialethik. Und naja, das ist dann diskutiert worden, wurde von den anderen nicht verstanden, wurde als Verflachung des ursprünglichen Anspruchs gebrandmarkt und so weiter. Kurzum, man hat es nicht beschlossen. Und das ist natürlich bis heute so, dass manchmal Leute mit einer klaren Agenda an Organisationen herantreten, sich dann doch nicht durchsetzen können und sich dann auch schrittweise zurückziehen. So hat es Tönnies auch getan. Er ist dann zwar nochmal gewählt worden, aber hat dann sein Engagement für die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur weitgehend eingestellt. Ja, das war die zweite Richtungsentscheidung. Das heißt, man hat seine Identität behalten. Man wollte irgendwie ethische Kultur fördern. Und letztlich schien dann wohl manchen das Profil insgesamt etwas zu unklar. Also, wenn man zu vieles gleichzeitig will und das alles irgendwie nicht schafft und sich übernimmt, dann wird so eine Organisation halt für die Aktiven auch irgendwann uninteressant. Ja. Das Problem war natürlich auch, dass die Kirchen einfach dominanter waren, sichtbarer, auch staatlich gewollt, gesellschaftlich anerkannt, mit größerer Breitenwirkung. Und die generelle Frage, die man da sehen kann, ist einfach, kann es denn gelingen, Ethik zu verankern von oben? Durch einen Verein von Gebildeten, wohlmeinenden Gebildeten, die aber dann doch irgendwie andere belehren wollen, weil sie das als ihre natürliche Rolle empfinden. Da kann man fragen, wirken Vorträge und Aufsätze wirklich gesellschaftsverändernd? Das kann man bis heute fragen. Ein gewisses intellektuelles Fluidum braucht es natürlich, einen Resonanzboden für neue Ideen und dafür braucht es wohl auch Organisationen. Aber irgendwie wurde es dann doch damals mit der Zeit auch dünn. Natürlich gab es eine Spendenbereitschaft dieser wohlmeinenden Gutgestellten. Andererseits, es war dann auch überaltert, ja, und 1913, das kann man nachvollziehen, war die Zeitschrift bedroht, das musste alles finanziert werden, die konnte dann gerade noch mal gerettet werden durch eine Großspende. Aber es ist einfach generell die Gefahr, dass mit so einer Organisation, in der dann eine gewisse Betulichkeit und Abgehobenheit herrscht, unklar ist, wie das mit dem Engagement in konkreten Projekten zusammenhängt und das eben zusammenzuhalten, das ist dann doch nicht so ganz einfach. Schade irgendwie, dabei hatte alles so überzeugend und hoffnungsvoll begonnen. Ich lese nochmal programmatische Texte aus den Leitsätzen der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur 1901. Das sind 10 Punkte im Buch auf Seite 214. Ich lese die ersten 8 und ich meine, die sind gar nicht so schlecht. Erstens. Die DGEK erstrebt denjenigen Zustand der menschlichen Gesellschaft, in dem sittliches Wollen und sittliche Einsicht als maßgebende und gestaltende Mächte für das Tun der Einzelnen wie für die Gesamtrichtung des Gesellschaftslebens entscheidend und ausschlaggebend walten. Wie für den Einzelnen Sittlichkeit unerlässliche Vorbedingung wahren Wohlseins ist, so ist ethische Kultur das wichtigste Element jeder Kultur, der Gradmesser ihrer Gesundheit und Bestandsfähigkeit. Wahre Fortentwicklung und Gesamtkultur ist nicht möglich ohne Fortentwicklung der ethischen Kultur. Zweitens. Der gegenwärtige Zustand der Menschheit, auch in den höchst entwickelten Kulturvölkern, ist, an diesem Ideale gemessen, ein beklagenswert unvollkommener. Das ist ja heute noch so. Drittens. Grundlage und wichtigster Faktor der ethischen Kultur ist der sittliche Zustand des Einzelnen. Also Hinweis auf Individualismus. Viertens. Die religiösen Vorstellungen eignen sich an sich als persönliche Angelegenheit des Einzelnen und wegen ihrer trennenden Vielgestaltigkeit nicht zur Grundlage einer allumfassenden ethischen Gemeinschaftsbildung. Sie sind überdies als alleinige Stütze des Sittlichen unzuverlässig geworden, weil sie ihren Einfluss auf die Gemüter in weiten Kreisen verloren haben. Ein wahres Wort. Fünftens. Es bedarf daher einer allgemein wirksamen und unbedingt gültigen Begründung des Sittlichen, nämlich einer solchen, die lediglich aus dem einheitlichen Grunde der Menschennatur und den Bedingnissen des Gemeinschaftslebens geschöpft und deshalb der Prüfung durch Vernunft und Erfahrung für jedermann zugänglich ist. Sechstens. Erste Vorbedingung sittlichen Lebens ist ein gewisses Maß allgemeiner Verfeinerung und Veredelung der Menschennatur. Diese durch Verbreitung von Geistes- und Gemütsbildung in allen Volksschichten zu schaffen, muss die erste Aufgabe der Arbeit für ethische Kultur sein. Siebtens. Die Förderung ethischer Kultur schließt mit Notwendigkeit das Streben nach einem Zustande der Gesellschaft in sich, in dem die Lebensgüter gerecht verteilt und das zu einem menschenwürdigen Dasein erforderliche jedem ihrer Glieder gesichert ist. Also Sozialbewusstsein wird eingefordert. Okay, und achtens. Als unentbehrliche Grundlage für die zu erstrebende sittliche Höherbildung muss eine zielbewusste und nachhaltig wirksame Erziehung der Jugend zur Sittlichkeit gefordert werden. Als nächstes Ziel hierfür bezeichnen wir die Einführung eines von religiösen Voraussetzungen unabhängigen Moralunterrichtes in die öffentliche Schule. Soweit dieser Text, da wird es also konkret. Es geht um Moralunterricht, um wertebildende Schulfächer. Das ist ja ein Thema bis heute. Und da ist ja immer die Frage, will man auf Grundlage einer eigenen Weltanschauung ein Schulfach, das in direkter Konkurrenz zu den konfessionellen religiösen Fächern steht, oder möchte man Ethik in einem übergreifenden Schulfach für alle anbieten? Und hier wurde eine Formulierung gefunden, 1901, die das offen lässt. Denn es heißt ja, einen von religiösen Voraussetzungen unabhängigen Moralunterricht in der öffentlichen Schule. Aber von religiösen Voraussetzungen unabhängig ist ein Ethikunterricht auch dann, wenn es ein Zwangsersatzfach ist, aber auch dann, wenn es ein verpflichtender Unterricht für alle ist. Das ist hier also offen geblieben. Deutlicher wird eine Stellungnahme der DGEK zu den Religionsgemeinschaften, 2 Jahre später beschlossen, 1903. Das sind 6 Punkte, die lese ich auch noch vor. So viel Blick in die Vergangenheit darf sein. Im Buch Seite 215. Erstens. Die DGEK steht als Gesellschaft in Bezug auf alle Welterklärungsfragen auf dem Boden der strengsten Neutralität. Zweitens. Gegenüber einer Stellungnahme der Religionsgemeinschaften, die der menschlich-natürlichen Ethik die Existenzberechtigung abspricht, ist Verteidigung unserer Grundüberzeugung selbstverständlich unser Recht und unsere Pflicht. Drittens. Unsere Pflicht ist es aber auch, gegenüber direkt ethisch verwerflichen Lehren und Institutionen, wie überall, so auch bei den Religionsgemeinschaften, sogar angreifend und polemisch vorzugehen. Also das heißt, man will zwar der Religion nicht reinreden, aber wenn sie übergriffig wird, dann ist man auch bereit, deutlich zu werden. Viertens. Die DGEK erachtet als eine ihrer vornehmsten Forderungen die Verweltlichung des gesamten Staatslebens und vor allem der öffentlichen Schule. Also damit ist ja eine Entscheidung getroffen. Fünftens. In der öffentlichen Schule hat der Staat das Recht und die Pflicht, das erreichbar wirksamste Maß sittlicher Erziehung und ethischer Unterweisung einheitlich zur Durchführung zu bringen. Dies kann nur durch eine ethische Unterweisung auf menschlich-natürlicher Grundlage geschehen. Okay, das heißt, hier ist die Entscheidung getroffen, Ethik für alle. Und dann noch sechstens, gegenüber den Interessen der Familien und Religionsgemeinschaften an diesem Teile der Erziehung hat die weltliche Schule strengste Neutralität zu üben, das heißt jeden Anstoß, diesen Interessen gegenüber zu vermeiden, aber auch in keiner Weise ihnen Vorschub zu leisten. Soweit dieser Text. Also das Bestreben nach Neutralität ist schon irgendwie spürbar, aber man möchte eben eine weltliche Ethik, die dann auch an der Schule dominant wird. Und man muss ehrlicherweise sagen, die DGEK hat dieses Ziel nicht erreicht. Und es ist ja bis heute nicht flächendeckend erreicht oder ja, eigentlich an den wenigsten Stellen am ehesten in Berlin, vielleicht noch in Brandenburg. Aber das Thema ist offen, es ist umstritten bis heute. Die DGEK hat mit Mühe den Ersten Weltkrieg überlebt. In den 20er Jahren wurden dann Leute unter diesem Namen wieder aktiv. Eine besondere Rolle, das sei noch erwähnt, hat dabei Rudolf Penzig gespielt, ein Pädagoge und Philosoph und auch Politiker, auch Freimaurer, der dann der Vorsitzende war. Und naja, am Ende ist halt unter den Bedingungen des Dritten Reiches durch eingeschränkte Handlungsmöglichkeiten, durch eine kleiner gewordene und überalterte Mitgliedschaft das Ganze eingestellt worden. Das war der Blick in die Vergangenheit. Und wie sieht es denn heute aus? Ja, heute gibt es ein säkulares Spektrum mit unterschiedlichen Organisationen, ähnlich wie damals. Auch damals gab es ja unterschiedliche. Da gab es die Freireligiösen, es gab die Freidenker, es gab die Deutsche Gesellschaft für ethische Kultur, es gab dann ab 1906 den Monistenbund. Die hatten alle ihr jeweiliges Programm. So ist es heute auch. Das wird oft als Zersplitterung wahrgenommen, aber naja, im Detail wollen die Organisationen dann halt doch nicht dasselbe. Da gibt es strategische und programmatische Unterschiede. Das führt wiederum dazu, dass es bei einzelnen Persönlichkeiten mehrfach Mitgliedschaften gibt, weil man halt dann doch bei verschiedenen Organisationen etwas findet, was einen anspricht. Und letztlich sind alle zusammen doch nur eine interessierte Minderheit innerhalb der Gesellschaft mit begrenztem Einfluss. Das muss man sich klar machen. Und es war damals eben auch so. Und wenn man sich die alten Sachen anschaut, das finde ich ganz erstaunlich und beeindruckend, manchmal sogar ergreifend, dann kriegt man den Eindruck, es war damals doch alles schon ganz genauso wie heute. Ich meine, natürlich sind die Namen andere und manche Formulierung klingt altertümlich, das haben wir den alten Texten ja angemerkt, das ist alles schon ein bisschen antiquiert, verstaubt, ja. Aber wenn man den Staub wegbläst, also im Kern sind es doch oft genau dieselben Argumente, die auch heute vorgebracht werden und es sind sogar dieselben Fragen umstritten und die Fragen sind ungelöst. Irgendwie hat man den Eindruck, dass man da die Gegenwart im Spiegel der Vergangenheit betrachten kann. Das ist schon erstaunlich, denn das ist ja 120 bis 130 Jahre her. Es war damals ein anderes Gesellschaftssystem, das Deutsche Kaiserreich vor dem Ersten Weltkrieg. Und es scheint mir eine interessante Frage zu sein für Soziologen. Welche Strukturmerkmale, welche gesellschaftlichen, politischen, religiösen Strukturmerkmale sind denn invariant geblieben, sodass diese Problemstellungen sich dann auch auf gleiche Weise zeigen? Naja, damals wie heute lautet eine Grundfrage, wie ist Humanismus zu verstehen, wie ist Humanismus zu deuten? Soll man ihn weltanschaulich ausbuchstabieren oder eher übergreifend? Generell kann man bei Kultur- und Wertefragen ja lagerübergreifend herangehen, begründungsplural sozusagen, aber dann ist es eben auch notgedrungen abstrakt. Dann wirkt das leicht unentschieden, ein bisschen wolkig, ja, oder man beschränkt sich auf Schnittmengen zwischen verschiedenen Zugängen. Das ist ja etwa auch bei der Stiftung Weltethos heutzutage so, ja, wo ganz unterschiedliche religiöse Prägungen zusammenkommen sollen. Aber wie konkret kann das werden? Wie viel Einfluss kann das entfalten? Oder aber man strebt ein klares Profil an und schärft einen eigenen weltanschaulichen Anspruch. Dann kann man natürlich den Anspruch auf Gleichbehandlung erheben. Der ist dann sinnvoll formulierbar. Aber dann tritt man eben in explizite Konkurrenz zu religiösen Angeboten. Und das muss damals wie heute durchdekliniert werden bei verschiedenen Fragen. Also etwa bei Riten und bei der Feierkultur will man sowas haben. mit klarer weltanschaulicher Ausrichtung, okay, dann werden aber wohl verschiedene Religionen verschiedene Feiertage entwickeln und dann ist das nichts, was die Gesellschaft verbindet, sondern im Zweifel eher etwas, was sie trennt. Oder will man einen übergreifenden Zugang zu Kultur und Wertefragen? Ja, zweite Frage, wertebildende Schulfächer, haben wir ja bereits erwähnt. Ethik für alle, integrativ oder ein eigenes, ein Fach, das das eigene darstellt? Das ist etwa so eine Frage, die man an humanistische Lebenskunde stellen kann in Berlin und Brandenburg. Generell bei Bildungsarbeit dieselbe Frage, will man ein allgemeines Profil verfolgen, ein allgemeines Sozialprofil, will man sich an die Gesamtheit der Gesellschaft wenden oder will man ein weltanschauliches Profil stärken, das im Zweifel dann auch verschiedene Gruppen in der Gesellschaft trennt. Und bei der Sozialarbeit dieselbe Frage, was ist die Zielgruppe, will man die Gesellschaft insgesamt verfolgen, staatlich unterstützt, Angebote für alle. Oder meint man doch eine spezielle Klientel? Und naja, wenn ein Weltanschauungsverband Sozialdienstleistungsangebote aufbaut, dann kann man, glaube ich, beobachten, dass das kirchlicherseits heutzutage ähnlich verläuft wie damals auch im Umfeld der Deutschen Gesellschaft für ethische Kultur, nämlich die praktische Arbeit. Die verselbstständigt sich dann ein Stück weit und die weltanschauliche Prägung, die manche Funktionäre vielleicht wollen, geht dabei im Alltag zunehmend verloren. Ich denke, das ist bei Caritas und Diakonie heute zu beobachten. Die praktische Arbeit funktioniert, aber doch mit immer schwächer werdender weltanschaulicher Identität. Also eine allgemeine mitmenschliche Einstellung ist dann doch das, was trägt und weniger jetzt die Bibelkenntnis oder die Berufung auf Jesus. Ja, generell ist es ja so, das kommt noch hinzu, dass es ein schwächer werdendes Bedürfnis nach religiöser Verankerung gibt. Auch das wirkt sich natürlich bei den Kirchen und auch bei ihren Sozialdienstleistungsangeboten aus. Und dazu kann ich mich auf eine aktuelle Zeitungsmeldung berufen. Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Herr Betzing, hat vor ein paar Tagen anlässlich der Herbstsynode seiner Kirche gesagt, ich zitiere, immer noch argumentieren wir, die Menschen hätten in ihrem tiefsten Inneren doch eine Sehnsucht nach Gott. Sie seien suchend unterwegs. Tatsache aber ist, dass den meisten nichts fehlt, wenn sie ohne Religion und Glauben ihr Leben gestalten, räumte der Limburger Bischof ein. Sie tun es in der Regel verantwortungsvoll, mit Respekt für andere und engagiert. Gott als Grund ethischer Entscheidungen falle für gewöhnlich aus. Zeitungszitat Ende. Da kann ich nur sagen, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz hat recht. Das sage ich relativ selten, aber ja, er hat sein Problem erkannt. Und nun ist es ja so, dass diese gesellschaftliche Gemengelage mit etwas unklaren Voraussetzungen und unklaren Interessen sowohl die Kirchen trifft, aber natürlich auch die organisierten Humanisten und die organisierten Freigeister. In dieser Hinsicht war die Gesellschaft wahrscheinlich im Deutschen Kaiserreich irgendwie übersichtlicher, weil hierarchischer und klarer strukturiert. Heute haben wir natürlich viel Individualismus, viel Unübersichtlichkeit, viele verschiedene gesellschaftliche Grüppchen. Aber die Fragen des organisierten Humanismus bleiben. Und ich muss sagen, ich habe zur Frage der weltanschaulichen Profilierung im heute besprochenen Kontext keine Patentlösung. Aber nicht jede Freigeistfolge hat ein Happy End. Es bleibt uns als säkulare Humanisten wohl nichts anderes übrig, als an den wohlüberlegten eigenen Wertemaßstäben festzuhalten und weiterzuarbeiten. Vielleicht schauen dann ein paar Menschen in 120 Jahren auf unsere Aktivitäten zurück und ob die dann andächtig nicken werden oder irritiert den Kopf schütteln, das wissen wir nicht und das können wir nicht erfahren. Ich wünsche eine gute Zeit. Auch der Herbst hat ja noch schöne Tage. Und vielleicht gilt das auch für humanistische Organisationen. Danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.